Ja, liebe Geschwister und Freunde, wir sind so langsam zum Schluss unseres ersten Teils gekommen. Wir haben schon gesagt, vielleicht haben wir so versäumt, am Anfang zu vermelden, wie lange der erste Teil dauert. Ja? Weil ich habe gesehen, manche haben so ungläubig auf die Uhr geschaut und dann nach vorne und haben wahrscheinlich gedacht, wie lange geht es noch. Also wir haben so geplant, 4 Stunden bis 2. Deswegen bis 2 ist alles in Ordnung. Ja? Und dann haben wir gedacht, dass wir so eine Stunde Pause machen und dann von 3 Uhr noch einmal 4 Stunden. Das ist für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich, aber wer jetzt nicht das erste Mal dabei ist, der kennt das schon ein bisschen. Ja? Ich meine, in Russland ist das was ganz Normales und das erste Mal war es für mich auch ein bisschen schwer, aber dann, man gewöhnt sich dran. Manche Brüder sagen, dann bekommt man einen zweiten Atem. Ja? Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, 1. Korintherbrief, Kapitel 4, die ersten 5 Verse. 1. Korinther, Kapitel 4, die ersten 5 Verse. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Nun sucht man im Übrigen an den Haushaltern, dass einer treu erfunden werde. Mir aber ist das Geringste, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gerichtstage. Auch richte ich mich selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Ratschläge der Herzen offenbaren. Und dann wird einem jeglichen von Gott das Lob zuteil werden. Und diesen 5. Vers werde ich noch einmal lesen, denn ich wollte besonders so Gedanken mitteilen aus dem 5. Vers. Da sagt Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth: Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Ratschläge der Herzen offenbaren. Und dann wird einem jeglichen von Gott das Lob zuteil werden. Geschwister, ich wollte am Anfang, dass wir uns so 3 Fragen beantworten aus der Schrift und dann vielleicht so einige Gedanken zu diesem Thema. So, ich habe so als Überschrift, dass jeder sich sein Werk prüft. Prüfe dein Werk. Geschwister, ich wollte, wie ich schon gesagt habe, zuerst 3 Fragen. Die erste Frage ist, was prüft der Herr? Aus diesem Abschnitt haben wir das, können wir das entnehmen. Da wird es uns erklärt, was der Herr prüft. Die zweite Frage, wir werden auch aufgefordert zu prüfen, was müssen wir prüfen? Und die dritte Frage, die auch ganz wichtig ist, was dürfen wir nicht prüfen? Was prüft der Herr? Der Herr prüft das Werk und die Motivation zum Werk. Wir lesen ein Kapitel davor, ich werde jetzt diese Bibelstellen nicht alle vorlesen, Kapitel 3, da heißt es, der Herr sagt, er wird das Werk eines jeden prüfen. Das ist die Lehre der Schrift. Jeder von uns, der schon gläubig ist, der den Herrn kennt, der hat es zu erwarten, der Herr prüft unser Werk. Und in diesem Vers, im Vers 5 haben wir gelesen, er wird nicht nur das Werk prüfen, sondern auch die Motivation, das heißt die antreibende Kraft. Er wird prüfen, aus welchem Grund haben wir dieses Werk vollbracht. Das macht der Herr. Wir lesen über eine Gemeinde in Offenbarung Kapitel 2, da sind die 7 Sendschreiben an die Gemeinden und zu der ersten Gemeinde in Ephesus, da hat der Herr beides geprüft. Er hat das Werk der Gemeinde geprüft und dann hat er die Antriebskraft geprüft. Das heißt, die Frage, aus welchem Grund haben sie das Werk getan? Und der Herr kommt zu so einem Ergebnis. Das Werk ist wunderbar. Der Herr sagt, ich kenne deine Werke. Und diese Werke, die waren gut. Die haben so ein Zeugnis vom Herrn bekommen, ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen vom Herrn. Aber er sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und die Bibel lehrt uns, dass alles, was wir tun, das sollen wir aus Liebe tun. Das heißt, die Antriebskraft für dieses Werk war falsch. Und deswegen konnte der Herr diese Gemeinde im Ganzen gar nicht loben. Also bei den Menschen ist es oft so, zum Beispiel, wenn Zeugnisse ausgestellt werden. Jemand war in der Schule, hier sind viele Kinder, die noch in der Schule sind, da gibt es Klassenarbeiten oder Prüfungen und dann manchmal sieht es so aus. Vielleicht ist es selten, aber manchmal kommt es so. Einer hat eine schlechte Note bekommen, dann eine gute Note, dann wieder eine schlechte. Und am Ende des Jahres, welche Note wird dann im Zeugnis stehen? Meistens wird es so gemacht, der Lehrer, der bildet einen Durchschnitt. Ja? Er schaut, was er gut gemacht hat, was er schlecht gemacht hat. Und wenn er einmal eine 1 bekommen hat, das andere Mal eine 6, dann kommt vielleicht so als Durchschnitt eine 4 oder sowas. Ja? Das macht der Mensch. Und bei Gott ist das anders. Er sieht diese Gemeinde, die hatten sehr viel Gutes. Das heißt, auf dieser Habenseite war sehr viel vorzuweisen. Aber der Herr sagt, weil diese Antriebskraft, die Motivation dazu falsch war, das Ganze durchgestrichen. Die ganze Gemeinde, kann man sagen, hat 6 bekommen. Warum? Weil diese Antriebskraft ist für den Herrn sehr wichtig. Warum mache ich das? Also der Herr ist berechtigt, uns die Frage, die Warum-Frage zu stellen. Der Mensch ist nicht berechtigt, Gott diese Frage zu stellen. Und die Juden im Alten Testament, die haben das gewusst. Die haben gewusst, eins ist verboten. Man darf nie Gott fragen, warum. Das ist verboten. Das darf ein Mensch nicht tun. Warum? Weil die Bibel lehrt uns, die Motivation Gottes ist immer, er sucht immer das Beste für den Menschen. Deswegen, egal was er macht, was den Menschen anbetrifft, das dient alles zu seinem Besten. Und deswegen dürften die Juden nicht Gott fragen, warum machst du das? Heute machen das manche Menschen, die vielleicht nicht gläubig sind, die können das ganz einfach so sagen, ja, warum lässt Gott das zu, warum macht er das oder das? Ein gläubiger Jude hat diese Frage nie gestellt. Aber der Herr, der darf die Frage stellen. Und wir haben einige Beispiele im Alten Testament, wo der Herr gefragt hat, warum tust du das? Geschwister, der Herr, wie ich schon gesagt habe, er prüft das Werk. Und nicht nur das Werk, er prüft auch, warum der Mensch das getan hat. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Was müssen wir eigentlich prüfen? Und ich lese einige Bibelstellen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 16. Lesen wir so eine Aufforderung an den Timotheus und ich denke, das ist an uns alle gerichtet. 1. Timotheus 4, Vers 16, da heißt es, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du solches tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Besonders diese Aufforderung, habe Acht auf dich selbst. Im 1. Korinther 11, 28, da heißt es, der Mensch aber prüfe sich selbst. Das ist natürlich ein anderes Thema, es geht dort um Abendmahl, aber ich denke, das kann man auch auf alles übertragen. Der Mensch prüfe sich selbst. Das ist die Aufgabe jedem von uns, sich selbst zu prüfen. Und im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 4 heißt es, prüfe sein eigenes Werk. Das heißt, wir müssen auch unser Werk prüfen und auch die Motivation prüfen. Warum machen wir das? Die Gemeinde in Ephesus, aus Offenbarung 2, Vers 2, die bekommt vom Herrn so ein Lob. Du hast geprüft, die da sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Das heißt, sie haben geprüft und sind zum richtigen Ergebnis gekommen. Aber das Problem dieser Gemeinde war, sie haben sich selbst nicht geprüft. Sie haben andere geprüft und haben das richtig gemacht, aber sich selbst, dass sie die Liebe verloren haben, das haben sie nicht gesehen. Und was die anderen anbetrifft, da gibt es so ein Prinzip. Jesus hat gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, was den anderen betrifft, wir können nur am Resultat feststellen, ob das gut ist oder nicht. Das heißt, wir sind nicht berechtigt, deswegen zu der nächsten Frage. Der Mensch ist nicht berechtigt, die Motivation des anderen zu prüfen. Das ist Gottes Aufgabe. Und dazu will ich jetzt darüber etwas sagen. Das heißt, zu dieser nächsten Frage, was dürfen wir nicht prüfen? Die Einstellung des Herzens ist für den anderen, für den Menschen, ja, so ein Tabu. Das heißt, wir sind nicht berechtigt dazu, wie ich schon gesagt habe, das zu prüfen. Er darf in diesen Bereich nicht eindringen, das ist Gottes Bereich. Apostel Paulus hatte eine besondere Fähigkeit vom Herrn und eine Gabe. Er konnte das manchmal erkennen. Er hat zum Beispiel über seine Mitarbeiter gesagt, im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 21, sie suchen alle das Ihre. Geschwister, wie hat das Apostel Paulus festgestellt? Seine Mitarbeiter, die ihr Leben gewagt haben, die den Dienst verrichtet haben am Evangelium, hat Apostel Paulus gesagt, sie suchen alle das Ihre. Was haben sie denn falsch gemacht? Denke, ich weiß nicht, wie er das festgestellt hat. Vielleicht durch eine Offenbarung vom Herrn, vielleicht an dem, wie sie sich benehmen, was sie sagen, wie sie sich verhalten, aber er hat es festgestellt. Er sagt, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist. Und im gleichen Buch, Philipper 1, Verse 15 und 18 sagt Apostel Paulus, etliche predigen Christus aus Neid und aus Hader, diese aus Liebe. Das heißt, Apostel Paulus hat es gesehen, manche Menschen, die tun das Werk, die evangelisieren, aber die Antriebskraft dafür war eine falsche. Und er hat es gesehen. Geschwister, aber wir müssen damit sehr vorsichtig sein, mit solchen Urteilen. Es ist wirklich ein Bereich, der sehr sensibel ist und wo Gott wacht. Und wehe uns, wenn wir hier ein falsches Urteil fällen. Es gibt manchmal so einen Fall, da sagt jemand, das war eine unechte Bekehrung. Der hat sich zwar bekehrt, aber das ist nicht echt. Und Geschwister, ich, aus eigener Erfahrung kann ich sowas berichten. Ich habe selbst so eine unechte, in Anführungszeichen, Bekehrung erlebt. Da war ein Bruder, ich kann jetzt dieses Beispiel hier nennen, er ist nicht mehr da, er lebt nicht mehr. Man hat ihn beerdigt, er ist schon, war schon alt. Aber wir haben öfters Kontakt zu ihm gehabt und immer wieder, wenn wir zu ihm gekommen sind, seine Frau war in der Gemeinde, ein Gemeindeglied und er war orthodox. Er hat sich immer so in die Brust geschlagen, hat gesagt, ich bin orthodox, mich könnt ihr nicht überzeugen, das interessiert mich alles nicht, was ihr hier sprecht. Aber so konnte man sich gut mit ihm unterhalten. Und eines Tages kommt er zum Gottesdienst, er ist schon öfter so zum Gottesdienst gekommen und hat gesagt, heute will ich mich bekehren. Und hat er mich gefragt, wie macht man das? Und ich habe so ehrlich gesagt überhaupt nicht glauben können, dass er das ernst meint. Davor noch, vor einer Woche war er noch ein überzeugter Orthodoxe und jetzt auf einmal will er sich bekehren. Und ich habe ihm das gesagt, man muss bei Gott um Vergebung bitten, sich niederknien und sich, so bekehrt man sich. Und er hat gesagt, ich werde es machen am Ende des Gottesdienstes. Und ich habe, wie gesagt, so solche Gedanken gehabt, so Zweifel gehabt, ob das überhaupt, wie gesagt, sein soll. Und am Ende des Gottesdienstes hat er mich daran erinnert, ich will mich bekehren. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen Sie das. Dann ist er nach vorne gekommen und hat ganz trocken gebetet, Herr, vergib mir meine Sünden und Amen. Das war sein Gebet und wie gesagt, ich habe das nicht für ernst genommen und ich wusste gar nicht, soll man ihn jetzt begrüßen oder nicht, also so ungewöhnlich. Dann vergeht eine Zeit und seine Frau bezeugt, es ist ein anderer Mensch geworden. Ein anderer Mensch, er ist nach Hause gekommen, hat seinen Fernseher rausgeschmissen, hat angefangen zu beten, Bibel zu lesen und bezeugt, dass er die Freude bekommen hat im Herrn. Und das war für mich eine große Lehre. Ich habe so nach seinem Verhalten geurteilt, das kann nichts Rechtes sein. Und zu diesem Ergebnis bin ich gekommen. Aber die Zeit lehrte mich eines anderen. Ja? Ich habe mich geirrt. Das war eine falsche... Und dann ist er Gemeindeglied geworden, er wurde getauft und alle haben gesehen, es ist ein Gotteskind. Geschwister, ich werde zwei Beispiele gebrauchen aus dem Alten Testament. Beispiele von so einer unerlaubten Prüfung. Aus dem 2. Samuelbuch, Kapitel 3. 2. Samuel, Kapitel 3, Verse 24 und 25. Da ging Joab zum König hinein und sprach. Joab war ein hoher Offizier, der Feldhauptmann von David in Davids Armee. Und er kommt zum David und sagt ihm solche Worte. Da ging Joab zum König hinein und sprach. Was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen. Warum hast du ihn fortgelassen, dass er weggegangen ist? Kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? Er ist gekommen, dich zu überlisten, dass er erkunde dein Kommen und Gehen und alles erfahre, was du tust. Geschwister, was war das hier? Abner war ein guter Menschenkenner. Er kannte sich aus, er war schon erfahrener Feldhauptmann, hat auch viele Erfahrungen mit Menschen gehabt und er hat sich hier gewaltig geirrt. Er hat gesagt, dieser Abner, er ist gekommen, er will dich nur überlisten. Und dieser Abner, der hatte diese Absicht nicht gehabt. Er wollte wirklich den nördlichen Teil Israels dem König David zuführen. Er hat sich besprochen und hat das alles organisiert, ist zu David gekommen, hat es ihm gesagt. David hat ihm geglaubt und Joab glaubt ihm nicht. Sagt, das, was er hier spricht, das ist alles gelogen. Das ist alles Schauspiel. Im Herzen meint er, will er etwas ganz anderes. Glaub mir. Und was hat er dann gemacht? Er ist hingegangen und hat eigenhändig diesen Mensch, diesen Abner, umgebracht. Er hat ihn umgebracht. Warum hat er ihn umgebracht? Weil er sich geirrt hat an den Motiven. Er ist ins Herz gegangen, in den Bereich, in den er nicht gehen darf und hat sich geirrt, hat ein falsches Bild bekommen und hat ihn umgebracht. Und Geschwister, das ist ihm zum Verhängnis geworden. Er müsste dafür büßen. Und am Ende des Lebens sagt David, dieser Mensch Joab, er darf nicht leben. Warum? Er hat unschuldiges Blut vergossen. Geschwister, wenn er recht gehabt hätte, dieser Joab,
Wenn er recht gehabt hätte, dann müsste David ihm noch einen Orden geben. Er müsste ihn loben. Du hast sehr gut gemacht, du hast mir das Leben gerettet. Aber hier war es so, er hat sich geirrt in den Motiven, hat gesagt, er will was ganz anderes, er spielt dir nur Theater. Und hat ihn umgebracht. Und dieses unschuldige Blut musste von ihm gefordert werden. Und deswegen hat er gesagt, wegen zwei Dingen darf Joab nicht leben. Wegen diesem Fall und weil er noch einen Mensch, Amasa, umgebracht hat. Einen unschuldigen Menschen. Das heißt, diese Fehleinschätzung kostete Joab das Leben. Geschwister, wie ich schon gesagt habe, das ist ein Bereich, der für uns Menschen unzugänglich ist. Wir dürfen da nicht rein. Wir dürfen die Motive des Menschen nicht überprüfen. Wir können nur urteilen an den Früchten, an dem Werk. Das ist uns erlaubt. Dann noch ein anderes Beispiel aus dem gleichen Brief, aus dem gleichen Buch, Kapitel 10, Vers 3, 2. Samuel 10, Vers 3, da lesen wir vielleicht noch die Vorgeschichte von Vers 2. Da sprach David, ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, wie sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. Und er sandte hin und ließ ihn durch seine Gesandten über seinen Vater trösten. Als nun die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle? Wenn er Tröster zu dir gesandt hat, meinst du nicht, dass er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? Und dann, was weiter passiert, das wissen wir. Dann haben sie genommen die Boten Davids, haben sie geschändet und haben sie zurückgeschickt in das Land. Und was ist dann aus diesem falschen Urteil geworden? Dieses falsche Urteil führte in eine Katastrophe. Ja? Dieses Volk der Ammoniter wurde fast vollständig vernichtet. Ja, es gab einen Krieg, weil dieser Hanun, er hat seinen Beratern geglaubt. Er hat geglaubt, das ist etwas Falsches, das ist ein Spiel, das David hier mit ihnen veranstaltet. Und hat Krieg angefangen, die haben diesen Krieg verloren. Und diejenigen, die nicht umgekommen sind, die sind zu Knechten geworden. Das war das Resultat eines falschen Urteils. Die Menschen haben Gottes Aufgabe wahrgenommen, haben die Motive geprüft. Ja, und die haben sich geirrt, gewaltig geirrt. Und wir lesen nur vielleicht so zwei, drei Verse, Kapitel 11, Vers 1, als Resultat davon. Und als das Jahr um war zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Raba belagerten. Und Kapitel 12, Verse 29 und 31. So brachte David das ganze Kriegsvolk zusammen und zog hin und kämpfte gegen Raba, das sind die Ammoniter, und eroberte es und nahm seinem König die Krone vom Haupt, die war an Gewicht einen Zentner Gold schwer und an ihr war ein Edelstein und sie wurden David aufs Haupt gesetzt und er führte aus der Stadt viel Beute weg. Aber das Volk darin führte heraus und stellte sie als Fronarbeiter an die Sägen, die eisernen Pickel und an die eisernen Äxte und ließ sie an den Ziegelöfen arbeiten. So tat er mit allen Städten der Ammoniter. Das war das Resultat. Sich geirrt und dann so ein Ende gefunden. Geschwister, ich wollte noch ein letztes Beispiel gebrauchen. Die Korinther, die haben sich auch geirrt an Apostel Paulus. Apostel Paulus hat an einer Stelle gesagt in Korinthern, ja, andere Gemeinden habe ich beraubt, von euch habe ich nichts genommen. Das heißt, so hat er sich gegenüber dieser Gemeinde verhalten. Und wie haben die Korinther das aufgefasst, dass er von ihnen nichts genommen hat, dass er sich seinen Unterhalt selbst erarbeitet hat. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 15 bis 18. 2. Korinther 12, Verse 15 bis 18. Da heißt es, ich aber will sehr gern hingeben und hingegeben werden für eure Seelen, wiewohl ich euch gar sehr liebe und doch weniger geliebt werde. Aber es sei so, ich habe euch nicht beschwert, aber weil ich schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa übervorteilt durch einen von denen, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titus ermahnt und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Sind wir nicht in denselben Fußstapfen gegangen? Geschwister, die haben sich bei Apostel Paulus auch geirrt. Die sagen, der macht das mit List. Er ist schlau, dieser Apostel. Die haben sein Verhalten falsch interpretiert und die haben gesagt, er will sie gefangen nehmen, mit List gefangen nehmen, weil er von ihnen nichts nimmt, für sie arbeitet. Da ist irgendwas faul an der Sache. So haben sie einen Schluss, oder zu so einem Schluss sind sie gekommen. Und wir wissen natürlich, dass es ganz falsche Interpretation war. Und Apostel Paulus hat sie sehr geliebt und aus Liebe hat er das getan und die haben das irgendwie nicht erkannt. Das Interessante ist aber, die falschen Apostel, denen haben sie geglaubt. Und Apostel Paulus sagt es der gleichen Gemeinde, 2. Korinther 11, Vers 4, denn wenn der, der zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es wohl. Und dann geht es weiter noch. Apostel Paulus sagt, die anderen, die Falschen, haben die für die Echten erkannt. Ja? Und Apostel Paulus, dem haben sie das so angelastet, dass er irgendwas ein Listiger ist, ja? Irgendwas mit List macht. Geschwister, bei Hiob lesen wir so einen teuflischen Grundsatz. Da sagt der Teufel zu Gott, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Das heißt, er zieht es in Zweifel, dass Hiob gottesfürchtig ist, das ist klar. Das ist allen offensichtlich. Aber der Beweggrund, das ist ein falscher. So hat es der Teufel bei Gott versucht. Und natürlich macht er das heute auch bei Menschen. Gott hat ihm natürlich, er weiß alles, er hat ihm nicht geglaubt. Aber die Menschen, die fallen oft in diese Falle rein. Geschwister, so einfach als Beispiel. Warum sage ich das alles? Manchmal kommt es vor, gibt es irgendwelchen Konflikt, vielleicht untereinander, und bittet einer um Vergebung, und dann sagt der andere, er meint es nicht ehrlich. Er meint es nicht ehrlich. Also das ist schon eine gefährliche Grenzsituation. Wir dürfen uns nicht anmaßen, dieses Urteil zu fällen. Wir können das Herz nicht prüfen, dürfen wir auch gar nicht. Oder früher war das so, manche Brüder, die waren im Gefängnis, die mussten für ihren Glauben wirklich diesen schweren Weg gehen und die waren im Gefängnis. Und es gab welche, die gesagt haben, die wollen Helden sein. Die wollen, dass man über sie schreibt, in Vesnik Istin, dass man von ihnen spricht. Deswegen machen sie das. Und Geschwister, das ist eine große Sünde auch vor dem Herrn. Der Herr, er weiß die Herzen. Vielleicht gab es auch welche, die das so aus diesem Beweggrund getan haben. Aber wir dürfen uns nicht anmaßen, so ein Urteil zu fällen. Wir können das Herz nicht prüfen. Oder ein Bruder sagt über einen anderen, der reicht sich an die Macht. Er will an die Macht kommen. Gehen wir da nicht in unserem Urteil zu weit. Das ist des Herrn Aufgabe. Er weiß alles. Er prüft die Herzen. Es wird von ihm alles offenbar werden. Vielleicht beurteilt auch jemand so eine Veranstaltung. Warum sind sie hier zusammengekommen? Um zu demonstrieren, zu zeigen, wie viel sie arbeiten, wie viel sie gemacht haben. Vielleicht meint jemand auch so etwas. Wir wissen das nicht. Aber ich wollte nur uns alle warnen und dass wir hier unsere Kompetenzen nicht überschreiten. Das ist nicht unsere Sphäre, das ist nicht unsere Aufgabe, das dürfen wir nicht. Ja, einfach die Motive prüfen des anderen. Geschwister, ich lese dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. Da heißt es so, sagt Apostel Paulus, das ist das, was an uns gerichtet ist. Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüfet euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unbewehrt seid? Wir werden hier aufgefordert, versuchet euch selbst und prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Geschwister, wir sind aufgerufen, nicht nur unser Werk zu prüfen, vielleicht darauf zu schauen, wie viel wir gemacht haben, sondern tiefer zu gehen. Der Herr prüft ja auch die Beweggründe, warum machen wir das? Und das sollen wir auch bei uns, bei unserem eigenen Herzen tun. Und wir sehen, dass sehr oft der Mensch die Situation hier falsch einschätzt. Zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus, die hat das gar nicht gesehen. Das alles, was sie tun, das hat einen falschen Hintergrund. Das war nicht aus Liebe getan. Und vielleicht, dass man sich selbst diese zwei Fragen stellt. Das erste ist, was tue ich? Und das zweite, warum tue ich das? Also es gibt hier aus der Heiligen Schrift verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir so 11 Punkte herausgeschrieben, aber unsere Zeit läuft uns davon, deswegen ich wollte nur ganz kurz vielleicht streifen. Folgende Möglichkeiten gibt es, ja, wie der Herr das Werk, das wir tun, prüft. Im Philipperbrief lesen wir, man kann etwas tun aus Neid und aus Hader. Aus Neid und aus Hader. Und auf der anderen Seite sagt Apostel Paulus, oder aus gutem Willen. Es sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Und wir dürfen uns prüfen, ja, aus welchem Grund tue ich das, dieses Werk, was ich tue. Oder aus Streitsucht und auf der anderen Seite aus Liebe. Oder zum Vorwand, sagt Apostel Paulus, oder in Wahrheit. Das steht alles im Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 15 und 18. Ich habe diese, vielleicht lese ich doch diese Bibelstellen, weil die sehr wichtig ist. Philipper 1, Verse 15 bis 18. Etliche zwar predigen Christus auch aus Neid und Hader, etliche aber auch aus gutem Willen. Jene verkündigen Christus aus Streitsucht und nicht lauter, denn sie meinen Trübsal meinen Banden hinzuzufügen. Diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was tut's aber, wenn doch nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darüber und werde mich auch weiterhin freuen. Geschwister, Apostel Paulus geht hier nicht so weit. Er sagt hier, auch wenn jemand mit falschen Motiven dieses tut, er hat sich trotzdem gefreut. Nicht für die Menschen, die das tun, sondern für die Menschen, die das hören. Das heißt, aus Neid und Hader kann man ein Werk tun, aus Streitsucht zum Vorwand oder aus gutem Willen, aus Liebe in Wahrheit. Dann in 2. Korinther 2, Vers 17 spricht Paulus von einer Fälschung oder aus Lauterkeit. Man kann etwas fälschen. Man kann mit Arglist ein Werk tun, steht im 4. Kapitel, Vers 2, 2. Korinther 4, Vers 2. Das heißt, auch an diesem Punkt, dass man so sagt, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das heißt, wenn wir dieses gute Ziel verfolgen, dürfen wir keine falschen oder schlechten Mittel verwenden. Und im Galater 6, Vers 12 sagt Apostel Paulus, um angesehen zu werden, vielleicht mag jemand auch aus diesem Grund etwas für den Herrn, um angesehen zu werden, oder um nicht verfolgt zu werden, oder um sich rühmen zu können, Kapitel 6, Vers 13, Galater 6, 13. Und Apostelgeschichte 20, Vers 30 stellt, um die Jünger an sich zu ziehen. Oder Philipper 2, Vers 21, um sich selbst zu verwirklichen. Sie suchen das Ihre, sagt Apostel Paulus. Oder über die Pharisäer sagt Jesus, alle ihre Werke tun sie, damit sie von den Menschen gesehen werden. Das heißt, ihre treibende Kraft, ihre Motivation war, ja, damit sie von den Menschen gesehen werden, vielleicht gelobt werden von den Menschen. Das heißt, man verfolgt eigene Ziele und missbraucht dazu Gottes Wort oder die eigene Stellung in der Gemeinde. Das war das Lebensmotiv der Pharisäer. Und Apostel Paulus spricht sogar von falschen Aposteln. Vielleicht lesen wir diese Bibelstelle, 2. Korintherbrief, Kapitel 11. 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Geschwister, es geht hier um dieses, was ich schon vorher gesagt habe, ja, um dieses Spiel. Ja. Die haben sich verstellt. Und Apostel Paulus schreibt über den Timotheus, er hat einen ungeheuchelten Glauben. Das heißt, er hat gesehen, bei ihm war das nicht falsch. Das war nicht geheuchelt, das war etwas Echtes. Und in Römern schreibt er, die Liebe sei ungeheuchelt, in Römer 12, Vers 9. Das heißt, nichts falsch oder in einer anderen Übersetzung ohne falsch. Vielleicht an dieser Stelle noch so ein Wort, wie ist es mit dem heiligen Kuss? Ich habe vor kurzem so eine Erklärung gehört von einem Bruder, der das erklärt hat, was es bedeutet. Die Bedeutung dieses heiligen Kusses in der Bibel. Also die modernen Theologen, die lehnen das ab, die sagen, das muss man gar nicht machen, das war alte Tradition und das muss man gar nicht pflegen. Deswegen ist es aus vielen Gemeinden verschwunden, dieser Brauch, man macht das nicht mehr so. Ja? Damit die Leute nicht falsch denken, damit sie uns nicht missverstehen, wir geben einander die Hand und damit hat sich's. Aber in der Bibel ist das ist befohlen. Ja? Das ist der Wille des Herrn, dass man sich so unter den Heiligen grüßt. Und der Bruder hat das so erklärt, dieser heilige Kuss bedeutet Annahme, Vergebung, dass man einander wirklich liebt. Das ist ein Zeichen, das Ausdruck der christlichen Liebe zueinander. Das ist, was der Herr gesagt hat. Daran wird jedermann erkennen, dass er einander liebt. Und ich habe so die Frage gestellt, ähnelt nicht manchmal dieser Bruderkuss einem Judaskuss? Ja? Wir haben etwas gegen den Bruder. Wir wollen ihn im Herzen, akzeptieren wir ihn gar nicht. Ja? Aber so zeigen wir äußerlich, ja, wir küssen ihn oder grüßen ihn mit dem heiligen Kuss. Das ist auch etwas Falsches. Und Apostel Paulus sagt den Römern, ja, die Liebe sei ohne falsch, die Liebe sei ungeheuchelt. Und über die Heiligen in der Offenbarung lesen wir im Kapitel 14, Vers 5, in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Ich wollte zum Schluss kommen und das uns alle zum Gebet aufrufen. Warum ich das alles gesagt habe, das ist, dass vielleicht jeder sich selbst im Lichte Gottes prüft, mein Werk, das ich tue, vielleicht, dass ich evangelisiere, und dann vielleicht die zweite Frage, ja, warum tue ich das? Was ist meine Antriebsfeder? Was ist die Motivation, aus welchem Grund ich diesen Dienst tue? Und ich wollte noch zwei Bibelstellen lesen und dann werden wir ins Gebet gehen. Noch einmal aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5, die Bibelstelle, die ich am Anfang gelesen habe. 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Ratschläge der Herzen offenbaren. Und dann wird einem jeglichen von Gott das Lob zuteil werden. Und die letzte Bibelstelle, 2. Korinther 13, Vers 5, da heißt es, versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüfet euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unbewehrt seid. Das heißt, das ist unsere Aufgabe, nicht den Nachbarn zu prüfen, sondern sich selbst im Lichte Gottes zu prüfen. Und dann wird der Herr, hat er gesagt, er wird ein jeglicher seinen Lob von Gott bekommen. Wir wollen jetzt ins Gebet gehen. Wer beten möchte, der kann das in lauten Gebeten tun, damit alle hören. Aber laute, kurze Gebeten. Wir kommen zum Herrn.